So, das Gute an der Einführung zum Thema ist gewesen, vor allem auch, dass heute das da kürzer tritt. Wer bin ich? Die Frage kennt ihr doch. Wer bin ich? Genau, das wollte ich hören. Weiß jemand von euch noch die Reihenfolge oder zumindest die Antworten, die wir als Thema in den letzten Wochen hatten in den Predigten? Das kam vor, genau, ja. Ja, zum Beispiel. Eins fehlt aber, habe ich festgestellt. Was gab es denn noch für Themen? Oder es sind ja Antworten gewesen auf die Frage der Predigtreihe, wer bin ich? Da hätten wir als erstes die Predigt gehabt von mir, vergebe. Ich bin ein Mensch, dem vergeben worden ist. Dann, ich bin ein Mensch, der erwählt worden ist, ein Mensch, der geliebt wird und ein Mensch, der wertvoll ist. Ja, und die Frage, wie könnte die heutige Antwort lauten? Wer kann die beantworten? Genau, nicht so zaghaft, laut, damit es alle hören. Ich bin ein Kind von Gott. Also, ja. Aber ihr alle auch. Ebbe, und ich will euch den heutigen Bibelvers vorlesen. Zwei heutige Bibelverse. Der erste ist aus dem 1. Johannes, Kapitel 3, der Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und der zweite kommt aus dem Römer 8,15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Jeder von uns ist ja ein Mensch für sich. Diesen Ausdruck kennen wir wohl alle. Wir wissen um die Eigenarten, Ecken und Kanten unserer Mitmenschen und können sie gelegentlich auch mit Humor nehmen. Besteht unsere Lebensaufgabe nicht genau darin, unverwechselbar wir selbst zu sein? Aber was bedeutet eigentlich, sich selbst zu sein? Wer bin ich? Und genauso wichtig, wer will ich sein? Entscheide ich das ganz für mich allein? Oder gibt es jemanden, der mir sagt, wer ich bin und wer ich sein soll? Viele Menschen sind damit überfordert, sie selbst zu sein. Sie möchten lieber so sein wie andere oder wie andere sie gerne hätten. Ein Sprichwort sagt, jeder Mensch wird als Original geboren, aber die meisten sterben als Kopie. Angeblich ist doch Individualität in unserer Gesellschaft heute ja großgeschrieben, sehr gefragt. Aber in vielen Fällen handelt es sich jedoch nur um eine nachgeahmte oder geliehene Individualität. Lifestyle von der Stange, gewissermaßen individuelle Gleichförmigkeit. Ein Beispiel: In einem Teich voller gleicher Fische ist es leicht, durch Individualität eine Besonderheit zu entwickeln. Sind hingegen alle Fische bunt, anders geformt, von unterschiedlicher Größe und verändern sich ihrerseits weiter, um individuell zu bleiben, müssen sie sich schon etwas einfallen lassen, um tatsächlich einmalig zu werden. Im Wunsch, ein unverwechselbares Ich zu sein, unterwerfen sich Menschen dem Diktat der wechselnden Moden, vorgefertigten Meinungen oder den fragwürdigen Vorbildern irgendwelcher Stars und Sternchen. Das kennen wir ja aus dem Teenie-Alter. das beobachten wir da ja sehr. Und wir sind alle selbst mal jung gewesen und haben irgendwelche Vorbilder gehabt. Ja, vielleicht habt ihr Kinder, wo ihr das auch miterlebt habt. Aber das heißt aber auch nicht, dass wenn man kein Kind mehr ist, dass das dann nicht so ist, dass man dann keine Vorbilder mehr hat. Meistens geht es dann dieses Nacheifern, den Vorbildern Musik, Popstars oder sonstiges oder Sportler, es geht dann oftmals bis ins junge Erwachsenenalter, kann aber auch weitaus ins Erwachsenealter hineingehen und sogar fast eigentlich bis zum letzten Lebenstag. Also da ist auch Individualität drin. Ja, bei anderen wiederum ist es ein Hauptbestandteil ihres ganzen Lebens, wie gesagt. Aber warum ist das so? Wenn ich einmal sterbe, wird man mich doch nicht fragen, warum bist du nicht Mose gewesen? Man würde mich vielmehr fragen, warum bist du nicht Mirko gewesen? Man wird mich auch nicht fragen, warum hast du dich nicht das Maß erreicht, das der größte und gewaltigste Glaubende unserer Religion gesetzt hat? Sondern man wird mich eher fragen, warum hast du nicht das Maß erfüllt, das Gott dir ganz persönlich gesetzt hat? Warum bist du nicht das geworden, was du eigentlich hättest werden sollen? Auch über mich wird man, wenn ich eines Tages vom irdischen Leben abberufen werde, nicht sagen, Mirko, warum bist du nicht ein zweiter Dietrich Bonhoeffer, ein zweiter Karl Barth oder sogar ein neuer William Buß geworden? Und auch nicht, warum hast du nicht noch mehr Gemeinden gegründet, noch mehr Menschen zum Glauben geführt und. Nein, Gott wird uns fragen, warum bist du nicht du selbst gewesen? Versteht mich nicht falsch, es ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, sich namhafte Menschen, die etwas in der Geschichte der Menschheit bewirkt haben, als Vorbilder zu nehmen, sich an ihnen zu orientieren. Oder auch in der Familie, das ist eigentlich das Normalste, aber gleichzeitig auch das Unnormalste. Das Unnormalste deshalb, weil jedem von uns seine ganz persönliche Lebensaufgabe und sein eigener Weg vorherbestimmt ist. Die Gefahr, dies aus den Augen zu verlieren oder vielleicht sogar nicht in Sichtweite zu bekommen, liegt genau in dem. Wenn wir uns immer in allem nur an anderen Menschen ausrichten, wie wollen wir dann noch den Blick auf das haben, was für uns vorherbestimmt ist? Auch wenn wir vielleicht nicht als Berühmtheiten in die Menschheitsgeschichte eingehen werden, so ist es doch nicht weniger wichtig, dass wir unsere Gaben und Talente selbstständig entwickeln und uns mit Ernst und Hingabe den Aufgaben und Herausforderungen stellen, die Gott uns in unserem Leben stellt. Jeder von uns ist, da fällt mir etwas ein, es gibt da diesen Spruch, Sarah hat den als Karte gehabt, der ist ein wenig anders, ich habe eine liebevollere Version davon gefunden. Es wird wahrscheinlich nicht jeder von euch sehen, aber vielleicht kennt der ein oder andere das. Es geht darum, um artig zu sein, also Art, eine Eigenart. Und es heißt hier zum Beispiel, ich bin immer artig, mal unartig, ab und zu eigenartig, großartig, aber immer einzigartig. Genau. Einzigartig auf seine Weise. Das ist das, was wir eigentlich sein sollten. Ein Kind Gottes, so wie es bei Johannes steht und wie bei Jesaja, von ihm ins Leben und beim Namen gerufen. Das sollen wir sein. Der Thomas hat es vorhin schon gut gesagt. Wir sind beim Namen gerufen worden. Wir haben einen Namen. Wir sind nicht irgendwer. Wir sind etwas Besonderes. Wir sind erwählt, geliebt, uns ist vergeben worden und wir sind wertvoll. Unwiderruflich. Da kann kein Mensch etwas gegen sagen. Jedoch ist unser Sein noch nicht vollkommen, sondern noch im Werden. Es ist eine Gabe und eine Aufgabe zugleich. Zuerst sollen wir werden, wozu wir bestimmt worden sind und berufen. So wie es Menschen gibt, die verzweifelt nicht sie selbst, sondern ein anderer sein wollen, so gibt es auch Menschen, die verzweifelt sich selbst sein wollen. Das soll bedeuten, sie wollen nicht dem Bild entsprechen, zu dem Gott sie bestimmt hat, sondern dem Ideal, das sie selbst von sich entworfen haben. Sie wollen nicht akzeptieren, dass Gott der eigentliche Autor unserer Lebensgeschichte ist, sondern sich gewissermaßen selbst erschaffen. Sie wollen geradezu zwanghaft authentisch sein und verlieren sich dabei ebenso wie die, die sich anderen bis zur Selbstaufgabe anpassen. Das erinnert mich auch an meine letzte Predigt. Kann sich noch jemand daran erinnern, was eigentlich so das Kernwort in der letzten Predigt war? Das Wort ist vorhin schon mal vorgekommen im Römer 8, 15, der zweite Vers, den ich vorgelesen habe. Wenn wir nicht wir selbst sind, wenn wir keine Rechte haben, genau, dann sind wir Sklaven. Werdet nicht Sklaven der Menschen. Das ist genau das. Werdet nicht Sklaven der Menschen. Passt euch nicht anderen an und verändert euch damit so sehr, dass ihr ja jemand ganz anderes seid, als ihr eigentlich sein sollt. Ein berühmter Theologe hat unser Sein einmal so beschrieben. Ich gebe es mit meinen Worten wieder und ich kann euch sagen, es ist sehr schwierig geworden, das in eigene Worte zu fassen. Wir sind nicht, was wir vorgeben zu sein und wovon wir überzeugt sind. Wir sind die, die wir im Lichte Gottes sind, so wie Gott seine Schöpfung betrachtet und sah, dass es sehr gut war. Wir sind, was wir hier und jetzt nie sind, aber das, was wir nicht sind, das ist unsere eigentliche Bestimmung. Und jetzt mache ich nochmal live eine Kurzzusammenfassung. Eigentlich will der Autor damit sagen, wir geben oftmals etwas vor, was wir nicht sind, und gleichzeitig sind wir aber auch nicht das, was wir sein sollen. Also wir sind eigentlich nie das, was alles irgendwie nicht so. Wir sind oftmals als Menschen auch, nicht nur die Christusfernen, sondern auch wir, die wir mit Gott unterwegs sind, oft nicht die, die wir eigentlich sein sollen. Das erinnert an Paulus im Römerbrief. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn doch Gott das Maß aller Dinge ist und er sprichwörtlich auch der Einzige ist, der das Maßband an uns legt oder besser gesagt die Berechtigung dazu hätte, warum handeln wir dann nicht entsprechend? Mein Selbstwert und meine Würde hängen nicht von dem ab, wie andere mich sehen und beurteilen, auch nicht davon, wie ich mich selbst sehe und beurteile, sondern einzig und allein davon, wie Gott mich beurteilt. Und nicht ich vollende mein Leben zu einer Ganzheit, sondern Gott durch alle Brüche und Unvollkommenheiten meines Lebens hindurch. Und weiter heißt es bei dem Theologen, wieder in meinen verfassten Worten, wir sollen nicht dem Irrtum erliegen, anzunehmen, wir sind das, was wir in den Augen anderer und unserer selbst sind. Wir sollen es weder hochmütig und selbstzufrieden noch mutlos und selbstverurteilend annehmen. Wir dürfen glauben, dass unser eigentliches Leben uns selbst verborgen ist. Also, kurzum, wir sollen nicht annehmen, dass wir das sind, was wir in den Augen anderer und in den Augen von uns selbst sind, was wir selbst über uns denken. Und wir sollen es nicht hochmütig und selbstzufrieden machen, also wenn wir uns ganz besonders toll finden, noch mutlos und selbst verurteilen, wenn wir uns selber abbesetzen, wenn wir uns selber klein machen. Wir dürfen glauben, dass unser eigentliches Leben uns so sehr verborgen ist und wir werden es irgendwann einmal verstehen. Aber jetzt noch nicht. Mein Selbstwert und meine Würde, ein großer Spruch der Menschheit. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das kennen wir ja. Aber wie wenig wird er in Wahrheit angewendet? Unser eigentliches Leben liegt im Verborgenen. Das bringt mich zu einem bekannten Gedicht, das Dietrich Bonhoeffer während seiner Zeit im Berliner Gefängnis schreibt. Es trägt den Titel, wie überraschend, Wer bin ich? Wer von euch kennt Dietrich Bonhoeffer? Super. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selber von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinstliche Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allen Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleich, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Dein bin ich, o Gott. Das haben wir heute schon mal gehört. Die Frage war, wer bin ich? Seine Antwort darauf war, dein bin ich, o Gott. Mit anderen Worten, ein Kind Gottes. Unser eigentliches Sein, das bekanntlich noch verborgen ist, ist und bleibt das Geheimnis eines jeden von uns. Hiervor sind Achtung und Ehrfurcht unerlässlich. Weiter steht geschrieben im Johannes, 1. Johannes 3, der Vers 2. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Paulus beschreibt es, die Liebe größer als alle Gaben. Das befindet sich im 1. Korinther im Kapitel 13. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Wenn in der Bibel von Kinder Gottes die Rede ist, dann ist damit prinzipiell nicht gemeint, dass alle Kinder, also alle Menschen gemäß der Schöpfung eine Gottesebenbildlichkeit haben oder besitzen. Vielmehr ist es ein Appell an die Leserinnen und Leser und redet konkret auch für Christsein und ihren Glauben an. Eine Gotteskindschaft ist keine natürliche Errungenschaft, sondern die Frucht der Liebe, die durch Christus in die Welt gekommen ist und der Welt einen neuen Glanz gibt. Die, die wir im Glauben sind, werden es erkennen, aber die Welt wird weder Gott noch unsere Gotteskindschaft erkennen. Wenn Paulus von »Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und in rätselhaften Bildern« redet, meint er, dass es ein verzerrtes Bild oder auch ein verschwommenes Bild ergibt. Zum Beispiel wie in einem angelaufenen Spiegel. Aber trotzdem reicht das schon, um die dunklen, abgründigen Seiten unseres Ich zu erkennen. Wir sind nun mal nicht die, die wir vorgeben zu sein oder die wir meinen zu sein, sondern auch nicht die, die wir nach Gottes Willen sein sollen. Dass wir Kinder des Lichts sind, in denen Gott das Licht des Glaubens angezündet hat, lässt sich nur gegen den Augenschein unserer menschlichen Abgründe, unserer Selbstbezogenheit und unserer Zweifel sagen. Um es einfacher auszudrücken, wenn wir unser Leben Jesus Christus übergeben, dann stirbt sinnbildlich der alte Mensch in uns. Wir beginnen ein neues Leben mit dem Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das nennen wir in der Heiligung wandeln. Seit Menschengedenken falsch verstanden, bedeutet es nicht, dass wir ab sofort nicht mehr sündigen werden. Das ist zwar der Wunsch, aber die Realität, sind wir ehrlich, sieht anders aus. Martin Luther schrieb in seiner Rechtfertigungslehre, dass wir Christenmenschen gerecht und Sünder zugleich sind. Der Wahrnehmung nach weiter ein sündiger Mensch, äußerlich nicht von anderen Menschen zu unterscheiden, aber trotzdem ein Gerechter und Gerechtfertigter im Licht der Hoffnung und der göttlichen Verheißung. Die Verheißung, die gemeint ist die, dass wir eines Tages das werden, was Gott jetzt schon in uns sieht, wenn er uns mit seinen Augen anschaut, den Augen eines Vaters und den Augen seiner vergebenden Liebe. Das sehen wir auch bei der Geschichte vom verlorenen Sohn. Die vergebende Liebe, die kann nur Gott geben. Wir Menschen, wir könnten sie geben. Aber oftmals geben wir sie nicht. Nicht, weil wir liebenswert wären, besondere Vorzüge hätten, um es überspitzt zu sagen, liebt uns Gott. Nein, sondern weil er uns grundlos und bedingungslos liebt. Deshalb sind wir liebenswert. Und es ist dieses Bild, das Gott von uns hat, dieses Spiegelbild seiner selbst, das nicht mehr verschwommen oder angelaufen erscheint, sondern klar, wenn er uns neu formt und vollendet. Und wenn wir diesen tiefen Glauben haben, der uns die Gewissheit gibt, dass uns zuallererst vergeben worden ist, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, dass wir erwählt wurden, denn in ihm hat er uns erwählt, bevor der Welt Grund gelegt wurde, und dass wir geliebt sind, seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören, und dass wir wertvoll sind, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid. Und jetzt dazu, als wenn das alles nicht schon genug wäre, dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Das alles kann und braucht unser jetziges, manchmal unheimliches, manchmal dunkles Ich nicht mehr schrecken und quälen. Und es soll und braucht uns auch nicht mehr in unserer Lebensführung bestimmen, indem es in uns Ängste auslöst, dass wir ja ein möglichst perfektes Leben ohne Fehler führen. Die Freiheit von ihm kann und soll lebendig sein in der Freiheit gegenüber allem Verlockenden und Verführenden, allem Ängstigenden und Jagenden des weltlichen Lebens, gegenüber allen Gefahren der Besessenheit. Denn so gibt der Glaube auch der Welt einen neuen Glanz. Das bedeutet nicht, dass wir uns die Welt schönreden, indem wir alles mit der frommen Brille betrachten. Im Gegenteil leuchtet das Licht, das von Gott selbst ist, unsere Welt genug hell aus, sodass unverblümt zutage tritt, wie viel Unheil, Leid und Schuld sich in ihr befindet. Es gibt eine Redewendung, denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht, und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Das ist aber ein Trugschluss. Was wir aber wissen ist, Gott sieht auch die im Dunkeln, ganz besonders die im Dunkeln. Er will sie in sein Licht stellen und ihnen an seinem Leben und seiner Fülle teilhaben lassen. Das erinnert mich an ein Adoptivkind. Das Kind kennt seine biologischen Eltern nicht. Seine Identität ist ihm völlig fremd. Im Laufe seines Lebens lernt er Menschen kennen, aber wahrscheinlich niemanden, der sprichwörtlich so tickt wie er selbst. Identitätskrise nennt man sowas im Fachjargon. Gott jedoch sieht ins Dunkle und will diesem Kind Liebe, Hoffnung und Zuversicht geben. Er bringt schlichtweg Licht ins Dunkle. Und genauso ist das bei uns auch. Egal, wer unsere biologischen Eltern sind oder waren, irgendwann ist Gott in unser Leben getreten und hat uns etwas angeboten, was wir von niemand anderem auf der Welt je bekommen könnten. Das ewige Leben. Da wir nun gerecht worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das bedeutet, wir dürfen wahrhaftig frei werden und uns an Gott binden und uns in seine Arme werfen. Denn als Kinder Gottes sind wir aus der Sklaverei befreit. Haben wir den Geist der Kindschaft empfangen, kennen wir Gott als unseren Vater, haben wir das Zeugnis in uns, sind wir Erben, sind wir bereit zum Leid und werden wir schlussendlich mit dem Sohn verherrlicht werden. Diese Freiheit besteht darin, dass wir von uns selbst befreit werden, nicht im Sinne einer fragwürdigen Selbstlosigkeit oder Selbstaufgabe, das wäre Selbstzerstörung. Vielmehr im Sinne einer Selbstvergessenheit, die bei einem selbst ist, indem sie ganz bei dem anderen ist, beim Mitmenschen und bei Gott. Wir sind, solange wir leben, nicht perfekt und nicht fertig, aber auf dem Weg dahin. Gott hat uns lieb und will, dass wir heranwachsen und ihm die Ehre geben, indem wir sein Wesen in uns tragen und widerspiegeln.